Beten, wenn der Druck steigt. Ich sitze mit meinem Freund Mohammed in seinem Dorf im Nordwesten Malis. Wir lesen zusammen in der Bibel und Mohammed verschlingt die Bibel regelrecht, denn normalerweise hat er niemanden, der mit ihm Bibel liest. Er hat keine Christen um sich herum. Er ist weit und breit der Einzige, der Jesus nachfolgt. Seine Verwandten, die Bewohner seines Dorfes sind alle Muslime. Und als wir dort sitzen, die Bibel vor uns, gesellt sich ein älterer Mann zu uns und hört interessiert zu. Er bleibt lange dabei sitzen und als er dann schließlich geht, bedankt er sich für das, was er gehört hat. Und Mohammed sagt zu mir, siehst du, es verändert sich langsam etwas. Und er sagt zu mir, genau dieser Mann hat mir vor einiger Zeit erzählt, dass er beteiligt war daran, Pläne zu schmieden, dass sie mich vergiften. Weil meine Familie es als so eine Schande empfunden hat, weil alle über sie geredet haben, weil ich jetzt kein Muslim mehr bin. Und er sagte mir vor kurzem, dass sie diese Pläne jetzt fallen gelassen haben, weil sie sagen, er ist trotz allem ein ehrlicher Kerl und er respektiert uns und wir können ihn nicht töten. Aber Mohammed hat viel durchgemacht, weil seine Leute es für einen Verrat und für eine große Schande halten, dass er nicht mehr Muslim ist. Und ich frage Mohammed dann, ob er will, dass ich den Christen in meinem Land von ihm erzähle. Und da strahlt er und sagt, ja, erzähl allen von mir. Und bitte sie, dass sie für mich beten. Und bitte sie, dass sie beten, dass ich durchhalte, wenn ich verfolgt werde. Bitte sie, dass sie für mich beten, dass ich treu bleibe, wenn ich versucht werde, irgendwelche Kompromisse zu machen, die es mir etwas erleichtern würden. Wir sollen für unsere Geschwister beten, die leiden, weil sie sich zu Jesus bekennen. Und dieses Wissen, das bedeutet ihnen so viel, dieses Wissen, sie sind nicht allein. Es sind Leute da draußen, die beten für uns, die wissen von uns. Das stärkt unsere Schwestern und Brüder kolossal in den Schwierigkeiten, die sie durchmachen müssen. Und Gott erhört diese Gebete. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir das tun, dass wir teilhaben an dem Preis, den viele unserer Geschwister für ihr Bekenntnis zu Jesus zahlen und dass wir für sie beten. Ich lese aus der Apostelgeschichte aus Kapitel 12, die Verse 1 bis 5. Apostelgeschichte 12, 1 bis 5. Um diese Zeit begann König Herodes, die Gemeinde in Jerusalem zu verfolgen und ging mit Gewalt gegen einige ihrer Mitglieder vor. Jakobus, den Bruder des Johannes, ließ er mit dem Schwert hinrichten. Und als er sah, dass er den Juden damit einen Gefallen tat, setzte er den eingeschlagenen Koss fort und ließ auch Petrus festnehmen. Und zwar gerade während der Zeit, in der das Passafest gefeiert wurde, das Fest der ungesäuerten Brote. Herodes ließ Petrus ins Gefängnis bringen und beauftragte 4 Gruppen zu je 4 Soldaten mit seiner Bewachung. Und nach den Festtagen wollte er ihn dann vor allem Volk aburteilen. Und während Petrus nun also streng bewacht im Gefängnis saß, betete die Gemeinde intensiv für ihn zu Gott. Petrus geht es ziemlich dreckig, aber das Gute, was er hat, ist, dass er solche Freunde hat, dass er Menschen hat, dass er eine Gemeinde hat, die jetzt intensiv für ihn betet, die für ihn kämpft. Hey, sind wir solche Leute, die für andere, denen es dreckig geht, weil sie sich zu Jesus bekennen, einstehen, die für die kämpfen, die für sie beten? Beten wir für die, die ihr Glaube etwas kostet? Wie läuft's bei uns mit dem Beten? Diese Geschichte geht weiter. Und wir werden darin verschiedene Einstellungen zu diesem Thema Beten finden. Es ist ein sehr ehrlicher und oft ironischer Text und ich hoffe, dass er uns in Bewegung setzt, dass er uns ermutigt zu beten. Und in diesem Gespräch mit Gott zu wachsen, das immer mehr zu lernen und das zu praktizieren. Wir finden in diesem Text 4 Einstellungen zum Gebet, die ich mit euch betrachten möchte. Einmal die von Herodes, von einem König, der sich überhaupt nicht um Gott schert. Dann die von Petrus, einem verfolgten Christen. Dann die Einstellung zum Gebet von seiner Gemeinde und die von einer ganz unbedeutenden Hausangestellten, über die normalerweise eigentlich überhaupt niemand gesprochen hätte. Zuerst also die Einstellung zum Beten von Herodes. Wer Gott nicht braucht, der muss auch nicht beten. Wer Gott nicht braucht, der muss auch nicht beten. Herodes, von dem hier die Rede ist, ist Herodes Agrippa der Erste. Das ist ein Enkel von Herodes dem Großen, also dem, der in Bethlehem die Kinder töten ließ. Und Agrippa ist in Rom aufgewachsen, er ist dort erzogen worden und er hat hervorragende Beziehungen, selbst zu Kaisern, zu Caligula und zu Claudius. Und so schafft er es, dass er die zerstückelten jüdischen Provinzen, die es in dieser Zeit gibt, alle zusammenfasst unter seine Herrschaft und dass er so ein richtig großes Reich wieder hat, eigentlich wie sein Opa, wie Herodes der Große. Aber dieser Agrippa ist zwar mächtig, aber er erweist sich als ein schwacher, schlechter Leiter. Was ihn antreibt, ist nicht etwa Verantwortung vor Gott oder vor Menschen, sondern was ihn antreibt, ist das, was dem Menschen gefällt und was ihm einen tollen Namen verschafft. Auch wenn das sehr ungerecht ist, wenn das gewalttätig ist, auch wenn das andere das Leben kostet. Starke Leiter machen Menschen stark. Leute wie Herodes bewirken das Gegenteil. Er ist opportunistisch, er ist selbstsüchtig, er will seine Macht ausweiten. Und als er sieht, dass das gut ankommt, dass er Jakobus hinrichten lässt, da macht er mit diesem Kurs weiter und lässt Petrus verhaften und will ihn dann nach den Festtagen hinrichten lassen. Agrippa ist sehr auf Sicherheit aus, er will nichts dem Zufall überlassen. Und er lässt Petrus aufs Schärfste bewachen, total übertrieben eigentlich, durch 16 Soldaten, 2 von ihnen an Petrus angekettet. Aber all das nutzt nichts, denn Petrus kommt frei. Und das Schlimmste, was für einen Menschen wie Herodes Agrippa zu erleben ist, ist, dass man gedemütigt wird, dass man das Gesicht verliert. Und so lässt er, als Petrus verschwunden ist, die Wärter hinrichten, die für seine Bewachung zuständig waren. Er lässt sie einfach töten. In der gleichen Zeit herrscht in seinem Reich ein politischer Konflikt mit Tyros und Sidon. Und gerade in diesen Tagen wird dieser Konflikt beigelegt. Und das ist eine sehr gravierende Geschichte. Und Herodes empfängt dann eine Delegation und ganz viel von seinem Volk, ganz viele kommen zusammen in Jerusalem vor einem großen Podium. Und Herodes steht da auf der Bühne und hält eine Rede in glänzenden Kleidern. Und die Menschen haben so das Gefühl, der könnte auch ein Gott sein, so wie der aussieht und wie der redet. Später in diesem Kapitel 12, in Vers 22 heißt es, begeistert jubelt das Volk ihm zu. So spricht ein Gott und nicht ein Mensch. Und Herodes lässt sich das gefallen, anstatt Gott die Ehre zu geben. Tut ihm gut, fühlt sich nett an. Und da vollstreckt ein Engel des Herrn das göttliche Urteil an ihm und Herodes bricht noch auf der Tribüne zusammen, von einer schweren Krankheit befallen. Und Würmer zerfressen seinen Leib und er stirbt einen qualvollen Tod. Das Ganze geschieht im Jahr 44, es wird auch außerbiblisch bezeugt. Der Historiker Josephus berichtet davon und er sagt auch, dass dieser Todeskampf dann, wo er da zusammengebrochen ist, noch 5 Tage gedauert hat und dann war er gestorben. Ich glaube, Herodes hat, wie viele Menschen, eine sehr einfache Wahrheit nicht verstanden. Es gibt einen Gott, und ich bin es nicht. Eine sehr einfache Wahrheit, aber eine sehr wichtige Wahrheit, die viele, viele Menschen nicht verstehen. Es gibt einen Gott und ich bin es nicht. Ihm macht es überhaupt nichts aus, sich wie Gott verehren zu lassen. Und er erinnert mich an den König Nebukadnezar und viele andere Beispiele, die ihr vielleicht auch vor Augen habt. Nebukadnezar in Babylon, der auch Gläubige verfolgte. Und er zu ihnen sagte, Daniel 3 berichtet davon, wer ist der Gott, der euch aus meiner Hand retten könnte? Und an einer anderen Stelle sagt er, ist das nicht das große Babel, das ich durch die Stärke meiner Macht und zur Ehre meiner Herrlichkeit erbaut habe? Das ist eine Haltung, die Menschen haben können. Ich nehme jetzt nicht an, dass sich hier jemand mit Nebukadnezar oder mit Herodes identifiziert. Das wäre auch nicht sehr ratsam, denn es ist wahrscheinlich nicht schön, wenn man von Würmern zerfressen wird oder Gras fressen muss wie Nebukadnezar. Aber warum erwähne ich die beiden im Zusammenhang mit Beten? Ich erwähne die beiden, weil es, glaube ich, auch uns allen ganz leicht passieren kann, dass wir glauben, dass unsere Aktionen mehr bewirken können, als Gott zu bitten, als zu beten. Ich glaube, dass auch wir ganz leicht so leben können, dass wir Dinge zu unserer Ehre tun, dass wir Dinge in unserer Kraft tun und dass wir vielleicht irgendwo auch ein bisschen Gebet unterbringen, aber dass wir hauptsächlich eigentlich unseren Errungenschaften vertrauen, unseren Fähigkeiten. Jakobus, im Jakobusbrief Kapitel 4, Vers 2 heißt es, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Wir können uns angesichts der Herausforderungen, die wir erleben, völlig in Aktionismus stürzen, die Dinge in die Hand nehmen, nach Lösungen suchen und nicht einmal daran denken, die Sache Gott zu sagen. Auch uns kann es passieren, dass wir, anstatt uns an Gott zu wenden, anstatt ihn ernst zu nehmen und das anzunehmen, was er uns schenken möchte, dass wir uns auf unsere eigene Stärke und unsere eigenen Möglichkeiten verlassen. Das ist vielleicht nicht so schön, aber ich glaube, vieles von Herodes Haltung kann auch in uns stecken. Aber lasst uns einen Schritt weitergehen. Welche Einstellung zum Gebet hat Petrus? Zweitens, Petrus, wer betet, der ist gelassen. Der Petrus, der zahlt echt einen hohen Preis für sein Bekenntnis zu Jesus. Man hat ihn nämlich schon mehrfach verhaftet. Man hat ihn verwarnt. Man hat ihn bedroht und gefoltert und trotzdem macht er unbeirrt weiter und bekennt Jesus. Er erzählt überall von Jesus. Und man hat ihm gesagt, du kannst schon da deinen neuen Glauben da machen, aber lass die Leute damit in Ruhe. Und er sagt, das geht nicht. Wir können nicht schweigen von dem, was wir erlebt haben. Und jetzt sitzt er im Gefängnis, normalerweise in der Todeszelle, hat seine Hinrichtung zu erwarten und er bringt eine Vielzahl von Erfahrungen mit, die ihn ermutigen können, aber die ihm auch Sorge machen können. Er hat die Verhaftung und die Hinrichtung Jesu erlebt, aber er hat dann auch die Auferstehung erlebt und die ganze Kraft Gottes darin. Er hat sein eigenes Versagen nach der Verhaftung Jesu erlebt, wo er gesagt hat, ich kenne ihn nicht. Und auf der anderen Seite ist er ein paar Wochen später vor dem Hohen Rat gestanden und hat Jesus bekannt vor 70 der bedeutendsten Männern im Land als einfacher Fischer aus Galiläa. Er hat es schon einmal erlebt, dass Gott aus dem Gefängnis befreien kann. In Kapitel 5 in der Apostelgeschichte ist ihm das widerfahren. Ein Engel des Herrn öffnete während der Nacht die Türen des Gefängnisses und führte sie hinaus. Und ich glaube, deshalb wird er auch so scharf bewacht jetzt, weil das schon mal passiert ist. 16 Soldaten, 2 direkt an ihn gekettet. Er kennt Gottes Wort, er kennt Verheißungen, die Gott gegeben hat. Psalm 34, Vers 8 hat er mit Sicherheit auswendig gekannt. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und er befreit sie. Und auf der anderen Seite erinnert er sich an den Hinweis von Jesus selbst, der ihm gesagt hat, dass er sterben würde und auf welche Weise. Johannesevangelium, Kapitel 21, sagt Jesus zu ihm, Petrus, als du noch jung warst, da hast du dir den Gürtel selbst umgebunden und bist gegangen, wohin du wolltest. Doch wenn du einmal alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dir den Gürtel umbinden und dich dahin führen, wo du nicht hingehen willst. Und Jesus deutete damit an, auf welche Weise Petrus sterben würde und dass durch seinen Tod die Herrlichkeit Gottes offenbart würde. So ist er hin und her gerissen im Knast. Er hat Wunder gesehen. Er hat gesehen, wie Paulus, ein radikaler Verfolger, ein völlig neuer Mensch wurde. Er hat Gottes Bewahrung erlebt bei früheren Verhören und Verhaftungen. Aber er weiß genau, es geht nicht alles so aus, wie wir es uns wünschen. Er war dabei, als sie Stephanus und Jakobus beerdigt haben. Die wurden nicht gerettet. Die sind gestorben für ihren Glauben als Märtyrer. Und wenn wir beten, dann geht es uns ähnlich. Wir bringen Erfahrungen mit. Wir bringen Ermutigungen mit, wo wir erlebt haben, wie klar Gott unser Gebet erhört. Und wir bringen Enttäuschungen mit. Ich habe für manche Anliegen seit 30 Jahren gebetet mittlerweile. Und sie sind noch nicht so erhört, wie ich es mir wünsche und wie ich auch glaube, dass Gott es will. Und es ist dann wichtig, dass wir über unsere Erfahrungen hinausschauen, dass wir auf die Verheißungen schauen, die Gott gegeben hat, dass wir uns bewusst sind, wenn wir beten, reden wir mit Gott. Und er ist allmächtig, er ist gerecht, er ist zuverlässig. Er kann alles tun und er ist voller Güte. Ich glaube, das ist nicht umsonst, dass hier die Hinrichtung von Jakobus und die Befreiung von Petrus in einem Zusammenhang in Gottes Wort stehen. Wir haben keine Garantie, dass Gebete so erhört werden, wie wir uns das wünschen. Aber wir haben ein absolut festes Versprechen von Gott, dass er Gebete erhört und dass es sich lohnt, wenn wir beten. Petrus wurde hingerichtet, aber 20 Jahre später. Und Gott hat ihm diese Jahre geschenkt, um zu wirken. Wir dürfen um Befreiung und Bewahrung für unsere verfolgten Geschwister beten. Aber wir sollen mehr als alles andere dafür beten, dass Gott ihnen die Kraft gibt, in Verfolgung durchzuhalten. Dass Gott sie ermutigt, dass sie seine Nähe, sich seiner Nähe gewiss sind, dass sie nicht aufgeben, dass sie treu bleiben. Das ist ihr Wunsch, das ist, was mir verfolgte Christen erzählen. Betet dafür, dass wir keine falschen Kompromisse eingehen. Betet dafür, dass wir nicht nachgeben, dass wir Jesus treu bleiben. Jesus selbst hat in Offenbarung 2, Vers 10 zu verfolgten Christen gesagt, bleibe mir treu, selbst wenn es dich das Leben kostet. Und ich werde dir als Siegeskranz das ewige Leben geben. Als Nebukadnezar in Daniel 3 das gesagt hat, wer ist jetzt euer Gott, der euch aus meiner Hand erretten könnte? Da haben ihm diese drei Männer, die in diesen feurigen Ofen da geworfen werden sollten, gesagt, wir haben es nicht nötig, dir ein Wort darauf zu erwidern. Ob unser Gott, dem wir dienen, uns erretten wird, sowohl aus dem brennenden Feuerofen als auch aus deiner Hand, oder ob er das nicht tut, es sei dir jedenfalls kund, o König, dass wir deinen Göttern nicht dienen werden und dass wir uns vor dem goldenen Bild, das du aufgestellt hast, nicht niederwerfen werden. Sie haben gesagt, was Gott tut, das ist in seiner Hand, das liegt in seinem Ermessen. Aber wir werden keine Kompromisse eingehen angesichts dieser Bedrohung. Petrus weiß nicht, was Gott tun wird. Aber ich finde das eine hammermäßige Gelassenheit, dass er da liegt und schläft. In der Todeszelle vor seiner Hinrichtung, angekettet an zwei Soldaten. Er weiß, dass Jesus treu ist. Er weiß, dass Jesus gut ist. Und er weiß, dass er allmächtig ist. Und er weiß, und das ist sicherlich eine große Hilfe, dass die Gemeinde für ihn betet. Und dann erlebt er das. Mit einem Mal steht ein Engel des Herrn in der Zelle und helles Licht erfüllt den Raum. Der Engel gibt Petrus einen Stoß in die Seite, um ihn zu wecken. Schnell, steh auf, sagt er. Und im selben Moment fallen die Ketten, die Petrus um die Handgelenke trägt, zu Boden. Er folgt dem Engel und er denkt erst mal, er hat Hallus oder eine Vision. Und als er draußen ist und die frische Luft einatmet, da merkt er, er ist tatsächlich frei. Und dann rennt er zu dieser Gemeinde, weil er weiß, die machen sich Sorgen um ihn, die beten für ihn. Und er will sie schnell informieren, bevor er dann erstmal untertaucht. Und das führt uns zur dritten Einstellung zum Beten, die Gemeinde. Wer betet, wird erhört, selbst wenn er zweifelt. Die Gemeinde betet intensiv für Petrus zu Gott. Sie beten ein anhaltendes, ein heftiges, ernstes, intensives Gebet. Das ist ein ganz starkes Wort, was da gebraucht wird. Es ist der gleiche Begriff, der für das Beten Jesu gebraucht wird, kurz vor seiner Verhaftung im Garten Gethsemane. Ein Ringen, ein ganz intensives, inniges Beten, das macht die Gemeinde. Und das ist eine riesige Ermutigung für leidende Christen, wenn sie wissen, dass wir für sie beten. Diese Gemeinde lebt das, was Paulus in 1. Korinther 12 schreibt: Wenn ein Teil des Körpers leidet, dann leiden alle anderen mit. Und Paulus sagt in 2. Korinther 1, Vers 10, er hat uns vor dem sicheren Tod gerettet und wird uns auch weiterhin retten. Ja, wir haben unsere Hoffnung auf ihn gesetzt und sind überzeugt, dass er uns auch in Zukunft retten wird. Und dann, passt auf, auch ihr könnt dabei helfen, indem ihr für uns betet. Das schenkt uns Gott, das gibt uns Gott, dass wir so mitwirken können, dass wir mitarbeiten können. Philipper 1, Vers 19 sagt Paulus, ich weiß, dass am Ende von allem, was ich jetzt durchmache, meine Rettung stehen wird, weil ihr für mich betet. Und weil Christus durch seinen Geist mir beisteht. Es ist so wichtig, dass wir für unsere Geschwister, die leiden, die verfolgt werden, beten. Und ich lade euch sehr ein, geht an die Stände in der Ausstellung, geht an die Stände der Missionswerke, die in Ländern arbeiten, wo eingeschränkte Religionsfreiheit ist, wo Christen verfolgt werden. Lasst euch da Gebetsanliegen geben, bestellt Anliegen, die man vielleicht regelmäßig bekommen kann dort. Die Evangelische Allianz hat den Arbeitskreis für Religionsfreiheit, der regelmäßig aktuelle Gebetsanliegen herausgibt, kann man auf der Homepage der Allianz bestellen. Es gibt Hilfswerke wie HMK, wie Open Doors, die genau diese Informationen herausgeben, die dafür da sind. Betet für Christen, die leiden. Petrus hat dieses Glück, dass er so eine Gemeinde hat. Und trotzdem ist das spannend hier. Mit welcher Haltung betet diese Gemeinde? Was erwarten sie, als sie beten, so intensiv? Petrus klopft an das Eingangstor, worauf eine Dienerin namens Rhode kommt, um nachzusehen, wer vor dem Haus steht. Und als sie die Stimme von Petrus erkennt, vergisst sie vor lauter Freude, das Tor zu öffnen, läuft ins Haus zurück und ruft, es ist Petrus, Petrus steht vor dem Tor. Und die beten, dass Petrus freikommt, die sagen zu ihr, du hast einen Knall, du hast den Verstand verloren. Und als sie darauf beharrt, dass es genau so ist, da meinen sie, dann muss es sein Engel sein. Das ist schon hart. Die beten intensiv, die machen alles richtig. Aber als die Gebetserhörung vor der Tür steht, da denken sie, dass die Dienerin, die hingegangen ist, komplett durchgeknallt ist. Und als sie einfach nicht locker lässt, da denken sie, naja, es könnte ja ein Engel sein. Also alles ist scheinbar leichter vorzustellen, als dass Gott Gebet erhört. Für mich ist dieser Text echt eine Anfrage an meine Erwartungshaltung, wenn ich bete. Erwarten wir, dass Gott Großes tut, weil er groß ist, weil er das kann? Die hatten vorher schon ein ähnliches Wunder erlebt. Das war gar nicht der Punkt. Die wussten, dass Gott das kann. Aber was wir hier lernen ist, wir haben Glauben nie in der Tasche. Wir sind nie fertig damit. Wir haben manchmal so große, tolle Erlebnisse mit Jesus schon gehabt und dann kommt irgendeine Kleinigkeit und wir scheitern total. Glaube ist so lebendig und er muss immer wieder neu gelebt werden. Immer wieder neu dieses Vertrauen zu Gott erfasst werden. Und was ich so ermutigend finde an diesem Text, Gott erhört denen ihr Gebet. Gott erhört das Gebet dieser Gemeinde trotz ihrer Zweifel. Ich weiß nicht, wie viele hier sind, die so richtige Gebetshelden sind, die sagen würden, mein Gebetsleben, Leute, da könnt ihr euch dran orientieren, das ist echt sauber. Ich hoffe, es gibt welche, aber ich bin keiner. Ich stammle oft einfach, wenn ich bete, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und so oft flehe ich ihn einfach an, Herr, lehre mich beten. Aber eins mache ich, ich höre nicht auf, mit Gott zu reden. Ich höre nicht auf, darum zu ringen, dass ich das lerne. Ich höre nicht auf, mir Zeiten und Räume zu suchen, die mir helfen zu beten. Wo ich merke, da gelingt es mir, dass ich bete, dass Beten wirklich ein Teil meines Lebens wird, ein umfassender, starker Teil meines Lebens. Ich kämpfe um Regelmäßigkeit und Disziplin und lasst uns das tun, denn dann erleben wir Gott. Wir werden Wunder erleben, wie in der Apostelgeschichte. Oder waren die nur für das erste Jahrhundert? Spezielle Zeit? Hat sich Gott verändert seither? Ist er irgendwie kleiner geworden oder hat es sich an uns angepasst? Ein Missionsleiter schrieb mir vor 2-3 Jahren von einer Situation in Nordafrika, wo Christen verfolgt wurden und im Gefängnis gefoltert wurden. Und er bat darum, für sie zu beten. Und nach kurzer Zeit schrieb er ein Rundschreiben und hat Folgendes gesagt. Manche von euch schrieben mir, dass sie täglich dieses Anliegen vor den Thron Gottes bringen. Und jetzt kam folgende Antwort unseres Teams. Die 7 Geschwister sind wieder frei. Sie wurden erst verhört und ausgefragt, woher sie Jesus kennen. Und ihre Antwort war von Gott. Und nachdem sie an Händen und Füßen in Ketten gelegt wurden, sagte der Verantwortliche, er wolle nun sehen, ob ihr Gott ihnen helfen werde. Und andere lachten sie aus. Sie würden lebenslänglich im Gefängnis bleiben müssen. Und am nächsten Morgen waren ihre Ketten von alleine los. Dasselbe geschah unabhängig voneinander im Frauen- und im Männergefängnis. Die Verantwortlichen wurden von Furcht ergriffen und schickten sie heim. Ohne etwas voneinander zu wissen, machten sich die Männer und die Frauen auf den Heimweg. Sie trafen sich unterwegs und liefen dann gemeinsam zurück zu ihrem Dorf. Und dann schreibt dieser Missionsleiter, Gott ist noch derselbe wie in der Apostelgeschichte. Halleluja. Lasst uns noch eine 4. Einstellung zum Gebet anschauen. Rode. Wer viel von Gott erwartet, erlebt große Freude. Warum kennen wir den Namen von dieser Frau? Rode. Sie ist nur eine Hausangestellte, womöglich eine Sklavin. Sie wäre eigentlich nach menschlichen Gesichtspunkten die unbedeutendste Person in dieser ganzen Geschichte. Aber bei Gott ist sie die Heldin. Sie ist das Vorbild. Sie ist die, an der wir uns orientieren können. Denn sie glaubt und erwartet etwas. Sie glaubt das, was im Jakobusbrief ausgedrückt ist, Kapitel 5, Vers 16. Das Gebet eines Menschen, der sich nach Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll und bringt viel zustande. Oder 1. Johannes 5, Vers 14. Wer an Jesus glaubt, kann sich voll Zuversicht an Gott wenden. Denn wenn wir ihn um etwas bitten, was seinem Willen entspricht, dann erhört er uns. Als Rode die Stimme von Petrus erkennt, vergisst sie vor lauter Freude, das Tor zu öffnen. Stellt euch mal diese Situation vor. Sie läuft ins Haus zurück und ruft, es ist Petrus, Petrus steht vor der Tür. Die guckt nicht mal nach. Die hört die Stimme und die weiß, was passiert ist, weil sie das erwartet hat, weil sie damit gerechnet hat. Sie ist kein bisschen überrascht. Und sie freut sich so sehr, dass sie den Armen da draußen stehen lässt. Ich nehme an, dem war es nicht so angenehm. Ein mulmiges Gefühl wahrscheinlich. Ich stelle mir vor, er hat immer wieder rumgeguckt, ob jetzt niemand kommt, der hinter ihm her ist, und dachte, macht bloß diese Tür auf und lasst mich rein. Aber Rode war so begeistert, die hat sich so gefreut, weil sie etwas von Gott erwartet hat. Sie traut Gott etwas zu. Sie wundert sich nicht, dass Gott Gebet erhört. An ihr können wir uns orientieren. Jetzt haben wir 4 Erwartungshaltungen an Gott gesehen, 4 Einstellungen zum Gebet. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir das im richtigen Licht verstehen. Wir müssen keine Glaubenshelden sein, sondern wir dürfen uns so, wie wir sind, mit unseren Grenzen und Schwächen an Gott hängen. Es liegt nicht an uns, Leute, es liegt an ihm. Wir dürfen beten mit großer Erwartung, weil er groß ist, nicht weil wir etwas damit einbringen müssen. Wir müssen keinen großen Glauben haben, aber wir dürfen an einen großen Gott glauben. Und dann können wir ganz viel von ihm erwarten. Und jetzt steht ganz am Ende unserer Geschichte noch ein Vers, und der ist in diesem Zusammenhang sehr wichtig, Gebet für verfolgte Christen. Es heißt in Vers 24, die Botschaft Gottes aber breitete sich immer weiter aus und die Zahl derer, die sie annahmen, wuchs ständig. Darum geht es Gott, dass immer mehr Menschen diese wunderschöne, radikale, befreiende Botschaft hören. Dass immer mehr Menschen davon erfahren, dass Gott selber unsere Schuld auf sich genommen hat und dass er uns mit sich versöhnt. Dass Gott Menschen heil machen kann, dass Gott Leben schenkt. Darum geht es ihm. Und darum geht es bei Christenverfolgung, dass die, die diese Botschaft weitergeben, zum Schweigen gebracht werden. Das ist der Punkt an Christenverfolgung, dass dieses wunderbare Zeugnis nicht mehr gehört werden kann. Dass es verstummt. Dass die, die Orientierung und Hoffnung geben können, eingesperrt sind, gelähmt sind und nicht mehr wirken können. Verkündiger des Evangeliums werden im Neuen Testament mit dem griechischen Wort Martys bezeichnet. Martys heißt auf Deutsch Zeuge. Aber schon in Zeiten der Apostelgeschichte hat sich aus diesem Begriff Martys, der Zeuge Jesu, der Begriff Märtyrer entwickelt. Ganz oft hing das zusammen, Wahrheit, Hoffnung, Leben zu bezeugen, hatte oft einen ganz hohen Preis und hat diesen bis heute. Zeugen der Liebe Gottes sind oft Menschen, die für dieses Zeugnis ihr Leben lassen. Lasst uns für unsere Geschwister beten, die heute einen großen Preis dafür zahlen, dass sie Jesus bezeugen. Lasst uns ihnen zur Seite stehen, wie so ein Körper. Wenn ein Glied leidet, dann leiden alle mit. Dann sind wir da, dann kämpfen wir für sie. Wir lassen sie nicht allein. Lasst uns regelmäßig für sie beten. Lasst uns engagiert und gezielt und intensiv für sie beten. Und möglicherweise redet dann Jesus auch mit uns darüber, welchen Preis es uns kosten darf, dass Menschen die gute Nachricht hören, dass Menschen auch durch unser Leben Heil und Leben finden. Amen. Und jetzt würde ich vorschlagen, dass wir genau das tun, dass wir uns jetzt noch einen Moment Zeit nehmen zum Beten. Macht das ganz frei, Dreier-, Vierergruppen vielleicht, stellt euch zusammen, kniet euch hin, wie immer ihr wollt, wendet euch einander zu. Lasst uns beten und mit Gott darüber reden, welche Einstellung bringe ich eigentlich mit zum Gebet? Lasst uns darüber reden mit Gott, welchen Preis bin ich bereit zu zahlen, dass Menschen Heil finden und Heilung. Und lasst uns auch für solche Leute beten wie Mohammed und andere, von denen ihr vielleicht gehört habt, die leiden, weil sie sich zu Jesus bekennen. Lasst uns beten. Lieber Vater, wir danken dir für dein Wort und für diese große Ermutigung. Vater, ich möchte dir bekennen, auch vor meinen Geschwistern hier, dass es so leicht passiert in meinem Leben, dass das Gebet unter die Räder kommt und alles andere wichtiger ist und alle möglichen Aktionen und Aktivitäten. Und ich möchte neu beten, Vater, lehre mich beten und lehre uns beten. Und du wirst unser Leben komplett verändern, du wirst unser Land verändern, du wirst diese Welt verändern. Du bist groß, du bist ein großer Gott, der große Dinge tut. Lass uns das mitnehmen, lass uns das tun, was dein Wort uns gelehrt hat. Segne uns bitte. Amen.